Heute zu Gast
Mariam Klaren von Hawa Help. Hallo Mariam.
Hallo Gerti, ich freue mich heute bei euch zu sein.
Ja, fangen wir gleich mal an. Ich habe zum ersten Mal von Hawa Help im Zusammenhang mit Fußball gehört. Aber das ist nur ein kleiner Bereich bei euch. Was seid ihr denn und wie lange gibt es euch?
Ja, Hawa Help ist eine Menschenrechtsorganisation, die vor circa 10 Jahren gegründet worden ist von den sogenannten Tekal-Schwestern. Das sind die Menschenrechtsaktivistin, Journalistin und Kriegsberichterstatterin Düsen Tekal und ihre Schwestern. Und warum haben sie die NGO gegründet? Die NGO ist tatsächlich gegründet worden auf der Asche des Völkermordes an den Jesidinnen. Die Tekal-Familie gehören der religiösen Minderheit der Jesiden an.
Im Irak ist das.
Im Irak und in der Türkei gibt es die, auch in Teile vom Iran, aber überwiegend im Irak. Und dort fand 2014 ein Völkermord statt seitens des sogenannten Islamischen Staates, die angefangen haben, in die Dörfer der Jesiden einzudringen und systematisch die Männer zu töten, die Frauen zu entführen und zu versklaven. Auf dieser Grundlage haben die Tekals, die Menschenrechtsorganisation Hawa Help, gegründet. Und wir haben mehrere Projekte, unter anderem Projekte im Irak, sogenannte Back-to-Life-Projekte, das heißt Bildungsstätten für Geflüchtete, für Jesidinnen etc. Wir haben Back-to-Life-Projekte in Afghanistan, Frauenhäuser, die von uns gegründet wurden nach der Rückkehr der Taliban 2021. Wir haben aber auch Bildungsprojekte in Deutschland, wo wir überwiegend Workshops an Schulen geben gegen Rassismus, Antisemitismus und jegliche Art von Diskriminierung. Wir haben unsere Scoring Girls, das ist
da
genau das
Sie.
Thema Fußball, worüber wir sprachen. Und wir haben ein großes eigenes Projekt, Thema Iran, das von mir geleitet wird. Seit 2022, nachdem die Frauen neben Freiheit-Proteste ausgebrochen worden sind, haben Düsen Tekal und Hawa Help sich vermehrt mit dem Thema Iran beschäftigt. Und neben der Vermittlung von Patenschaften an Abgeordnete und an Zivilgesellschaften, Patenschaften von politischen Gefangenen, betreiben wir auch sehr viel Advocacy-Arbeit, um eine Wende in der Iran-Politik herbeizuführen. Wir geben Familien, die betroffen sind, wo die Familien hingerichtet worden sind oder im Gefängnis sind, eine Bühne. Und mit Öffentlichkeitsarbeit, aber auch neuerdings juristischer Aufarbeitung der Themen versuchen wir, ja, das Thema Iran, Iran-Politik auf deutscher Ebene zu verändern.
Also ein bisschen sind es die vergessenen Regionen, wenn ich das mal so sagen kann. Wie bist du dahin gekommen? Haben sie dich angesprochen, weil sie wussten, du bist sowieso Aktivistin, oder kanntest du die schon? Es sind ja 11 Schwestern oder 7? 11, glaube ich.
Es sind 5 Schwestern, die Hawa Help gegründet haben. Es sind insgesamt 11 oder 12 Geschwister.
Aber da sind dann auch Brüder vielleicht noch dabei.
Da gibt es auch Brüder, da gibt es noch weitere Schwestern, aber es ist eine sogenannte kurdisch-jesidische Großfamilie, die, du hast es gerade schon richtig gesagt, sich wirklich auf die vergessenen Regionen und die vergessenen Bevölkerungen konzentrieren. An der Stelle sei zum Beispiel erwähnt, im Bereich von Jesiden, die wie gesagt ein Völkermord erlebt haben, werden gerade en masse abgeschoben zurück in den Irak, wo sie keineswegs sicher sind, wo der IS immer noch ein Akteur ist. Und das sind halt so Dinge, da müssen wir ein Scheinwerferlicht drauf werfen. Und das macht Hawa Help schon sehr lange. Und wie ich zu Hawa gestoßen bin, ich kenne Hawa und Düsen Tekal schon seit knapp 4 Jahren, weil ich meine eigene Geschichte habe, warum ich überhaupt Aktivistin geworden bin. Meine Mutter ist eine deutsche Staatsbürgerin und Frauenrechtlerin, Nahi Taghavi, und sie ist im Oktober 2020 im Iran inhaftiert worden, politisch motivierte Inhaftierung. Das war so der Punkt, wo ich die ersten Berührungen mit Düsen Tekal hatte, die mich sehr unterstützt hat damals schon. Und nach dem Ausbruch der Frau Leben Freiheit Proteste, nachdem es massenhaft Verhaftungen gab, wo ich als Betroffene wusste, was das bedeutet, wenn jetzt nicht Aufmerksamkeit geschaffen wird, wenn wir jetzt kein Scheinwerferlicht in die Gefängnisse reinwerfen, dann wird ein Massaker passieren. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Massaker passiert. Und habe mich dann dafür entschieden, mit anderen Aktivistinnen massiv in die Öffentlichkeit zu gehen, deutsche Mandatsträger und Trägerinnen zu akquirieren, politische Patenschaften zu übernehmen. Und das war der Punkt, wo dann wir wieder mit Hawa Help zusammengekommen sind, weil Hawa Help wirklich die NGO war und ist in Deutschland, die sich so stark konzentriert hat auf die Freiheitsbewegung im Iran. Und so haben wir gesagt, ja, wie bringen wir unser Patenschaftsprogramm, das wir initiiert haben, mit den Strukturen von HaberHelp zusammen, und so sind wir zusammengekommen.
Und das ist ja auch super, dass das nicht alle es wieder von vorne aufbauen und wo kriegen wir unsere juristische Beratung her und wo dies und wo das, dann gibt es dann einfach auch schon eine Infrastruktur, das ist sehr
genau.
Toll. Genau. Iran, können wir da vielleicht mal kurz auf die Begriffe kommen, weil die ja auch immer so rumschwerken. Was ist Iran, was ist Persien, wie sieht das mit der Sprache aus? Es gibt Persisch und noch Farsi, aber es gibt nicht Iranisch, richtig?
Persisch und Farsi ist dasselbe. Farsi ist nur der persische Begriff dafür. Die Landessprache im Iran ist Farsi. Ich muss aber dazu erwähnen, dass der Iran ein Vielvölkerstaat ist. Das heißt, wir haben sehr viele ethnische Minderheiten dort, wie zum Beispiel Kurdinnen und Kurden, Belutschinnen und Belutschen, Osaris. Und die haben nochmal alle ihre eigene Sprache. Aber die Landessprache ist Farsi, Persisch. Und das Land heißt Iran. Und das Land ist, das sage ich jetzt ein bisschen polemisch, besetzt von einer Islamischen Republik, die 1979 unser Land besetzt hat. Aber Begriffe sind wichtig und Wörter sind wichtig. Man muss unterscheiden zwischen der iranischen Bevölkerung und dem Regime in Teheran, dem Regime im Iran, das all diese Menschenrechtsverbrechen vollzieht.
Und es ist kein arabischer Staat.
Nein. Es ist tatsächlich innerhalb der Region eins der wenigen nicht-arabischen Länder, weil zum Beispiel Irak, Saudi-Arabien, Syrien etc., die sind natürlich alle arabisch geprägt. Das ist der Iran nicht. Und was auch ein Unterschied ist, die Islamische Republik Iran versteht sich als schiitische Muslime, wobei die Araber meist Sunniten sind. Das heißt, da findet auch so eine Art Unterscheidung statt. Aber genau, der Iran ist kein arabisches Land.
Und die Scharia?
Die Scharia ist sozusagen die islamische Gesetzgebung. Das heißt, sie gilt in Ländern, wo der politische Islam regiert. Das ist die Islamische Republik Iran, das ist die Taliban in Afghanistan, das ist teilweise in Saudi-Arabien, aber nicht komplett. Aber dort, wo im Prinzip kein säkulärer Staat ist, das heißt Religion und Staat miteinander vermischt sind und das Ganze noch islamistisch geprägt ist, gilt die Scharia. Und diese Scharia gilt in Anwendung der Justiz, in Anwendung im Alltag. Und das führt natürlich im Iran dazu, dass massiv unterdrückt wird, dass Gender-Apartheid herrscht, dass Frauen wirklich wie Bürgerinnen zweiter Klasse behandelt werden und.
Ich würde sagen, wir spielen ein kleines Musikstück und dann sind wir gleich wieder da. Du hast zwei Musikwünsche mitgebracht. Was wollen wir denn zuerst hören?
Dann fangen wir doch mit Tumach Salehi an. Tumach Salehi ist ein sehr bekannter Rapper im Iran, der Sohn der Nation auch genannt, der vor kurzem zum Tode verurteilt worden ist, weil er in seinen Songs auf Missstände aufmerksam gemacht hat. Und wir hören jetzt von Tumach den Song Surah Mush, das bedeutet Mauseloch, und gilt an all jene, die das Regime beschwichtigt haben, die sollen sich ein Mauseloch suchen, wenn es vorbei ist.
Okay, wir haben eben dieses Lied gehört von Tumach Salehi.
Ich muss noch mal wirklich betonen, was für ein Widerstandskämpfer dieser junge Mann ist. Er ist 33, kommt aus einer Arbeiterfamilie, macht seit Jahren Musik und wirklich jeder einzelne Song von ihm macht auf Missstände der Gesellschaft, auf Unterdrückung der Frau, auf politische Gefangene aufmerksam. Und tatsächlich ist überhaupt die Initiierung unseres Patenschaftsprogramms auf eine Songzeile von Tumach Salehi entstanden. Er sagt nämlich in einem Lied, Verbrechen sind nur im toten Winkel unsichtbar. Und das ist eigentlich so der Slogan unserer gesamten Arbeit, dass wir sagen, Verbrechen sind im toten Winkel unsichtbar und wir müssen ein Scheinwerferlicht drauf werfen für seine Songs, für seinen Protest, für seine Solidarität mit den Menschen im Iran. Nach den Frau-Leben-Freiheit-Protesten wurde er festgenommen im Oktober 2022, schwer gefoltert, über 200 Tage in Einzelhaft gehalten und letztendlich vor wenigen Wochen zum Tode verurteilt, was eine absolute Eskalationsstufe ist, weil ich kenne keine beliebtere Figur im Iran, bei der iranischen Bevölkerung, aber auch weltweit. Und das hat sich dahingehend gezeigt, dass kurz nach seiner Verurteilung allein in den ersten Tagen weltweit über 100 Protestkundgebungen für ihn stattgefunden haben.
Das heißt, er ist die ganzen Jahre im Gefängnis gewesen schon, wenn du sagst, er wurde inhaftiert?
Er wurde 2022 inhaftiert, also anderthalb Jahre jetzt. Dazwischen war er sogar tatsächlich eine kurze Woche auf Kaution frei, weil sein Prozess in Berufung gegangen ist. In dieser kurzen Woche hat er sich mutig vor eine Kamera gesetzt und von der Folter berichtet, die ihm angetan worden ist, und hat sich bei den Menschen bedankt, die hinter ihm standen, und er wurde sofort wieder festgenommen.
Der Iran ist ja nicht zimperlich mit der Vollstreckung von Todesurteilen.
Die Islamische Republik.
Ja, okay. Die Islamische Republik, genau. Ja. Das heißt, man muss schon davon ausgehen, der wird jetzt nicht da jahrelang oder jahrzehntelang im Gefängnis sitzen. Die werden das durchziehen wollen.
Du hast es gerade schon richtig gesagt, sie sind nicht zimperlich. Auch einmal das Ganze so ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern. Allein im Jahr 2023 hat es 853 Hinrichtungen gegeben. Die Dunkelziffer ist höher. Und wenn wir uns die Monate April und die ersten Tage des Monats Mai diesen Jahres anschauen, hat es so viele Hinrichtungen gegeben, dass man sagen kann, alle 5 Stunden findet in der Islamischen Republik Iran eine Hinrichtung statt. Wow. Und hier ist es wichtig zu erwähnen, dass kein einziger dieser sogenannten Todeskandidaten einen Rechtsprozess hatte, der irgendwelchen internationalen Standards entspricht. Von schwerer Folter wird berichtet, von Einzelhaft, kein Zugang zu Rechtsanwälten. Wenn du mich aber fragst, was das Thema Too Much Soleil angeht, leider ist dieses Regime nie vorhersehbar, was sie tun. Wenn sie Too Much tatsächlich hinrichten würden, ist das eine komplett neue Eskalationsstufe, die innerlands wieder zu einer großen Protestwelle führen könnte. Das müssten sie ganz genau abwägen. Einige Experten, unter anderem ich, gehen davon aus, dass dieses Urteil umgewandelt werden könnte in eine sehr lange Haftstrafe, was genauso unrecht ist, weil er hat nichts verbrochen, aber einfach, um das Signal auch auszusenden, augenblicklich, wir sind in der Lage, auch euren Liebling hinzurichten. Wagt es euch nicht, auf die Straßen zu kommen. Von daher, ich könnte jetzt niemals sagen, nein, es wird nicht passieren. Aber ich hoffe doch sehr, dass man weiß, was das zur Folge hätte.
An die Macht gekommen sind sie damals 1979 durch die Revolution. Und die Revolution wird ja auch islamische Revolution genannt, weil es nicht darum ging, die Massen, die unten in der Gesellschaft waren, nach oben zu bringen, sondern die Religion an die Macht zu bringen. Kann man das so sagen?
Es ist sehr viel komplexer, was 1979 passiert ist. Man muss auch noch mal eintauchen, jetzt 45 Jahre zurück, in welcher Situation wir uns global befunden haben. Wir waren mitten im Kalten Krieg. Es gab einmal den, ich nenne es jetzt mal bewusst, imperialen Westen mit USA und Großbritannien etc. und das kommunistische, in Anführungsstrichen, die kommunistische Sowjetunion. China war noch zu dem Zeitpunkt, China versteht sich ja heute sogar noch kommunistisch, aber ich meine wirklich kommunistisch, zu dem Zeitpunkt in den südamerikanischen Ländern, Stichwort Che Guevara, Guerillakriege. Also es war so eine Dimension in der Welt, die marxistisch-linken progressiven Bewegungen gegen den bösen Westen. Ich sage das jetzt bewusst so ein bisschen intensiver. Und dann gab es im Iran eine Monarchie mit der Familie Pahlavi, mit dem Schah, der natürlich sehr eng mit dem Westen war, wo es viele Geschäfte gab, Stichwort Ölaufkommen im Iran, das einen Großteil der Bevölkerung in die Knie gezwungen hat. Der Spagat zwischen Arm und Reich wurde immer größer, das protzige Leben der Monarchen auf der einen Seite, die schlechte finanzielle Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter, und das Ganze gekoppelt mit einer sehr, sehr intellektuellen, progressiven linken Bewegung, die das nicht wollte, diese Abhängigkeit von USA, und die dann zu diesem Aufstand geführt hat und zu dieser Revolution. Und an der Stelle mixen sich dann Islamisten dazu. Zu dem Zeitpunkt Khomeini, der in Paris war, im Exil ein Religionsgelehrter. Den politischen Islam gab es ja damals noch nicht. Das heißt, die Linken von damals, und das weiß ich so genau, weil meine Mutter eine der Linken von damals war und das Ganze am eigenen Leib erlebt hat, haben gedacht, dann soll doch Khomeini an den Religionsschulen seine Religion lehren und so ein bisschen wie bei uns die Pfarrer und Pastoren da sein Ding machen, aber wir gründen hier einen sozialistischen Staat, wo alle gleichberechtigt sind. Pustekuchen. Khomeini kam zurück und das Erste, was der gemacht hat, ist sich der gesamten linken Opposition entledigt. Zwischen 1980 und 1988 gab es über 30.000 Hinrichtungen, größtenteils marxistische Gruppierungen, linke Gruppierungen. Das heißt, das gewünschte Ziel wurde nicht erreicht. Man wurde im Gegenteil unterdrückt und es kam erstmalig in der Welt zum politischen Islam. Deswegen weigern wir uns auch ein bisschen, es eine islamische Revolution zu nennen, weil der Grundgedanke war anfangs ein anderer dahinter. Meine Mutter nennt es gerne die gestohlene Revolution.
Die Revolution mitgemacht hatten oder vorangetrieben hatten, er ist dann aufgesprungen und hat sie dann alle abgestoßen.
Ich glaube, es wäre ganz zu einfach, das sozusagen. Es gibt auch innerhalb der linken Gruppierungen, die sich tatsächlich verbündet haben, obwohl sie wussten, dass das Islamisten sind, die dort an die Macht kommen wollen. Also das ist, es war damals ein Potpourri an Gruppierungen und Strömungen. Das wäre viel zu einfach und da würde ich überhaupt nicht den Ereignissen von 1979 gerecht werden. Aber im Großen und Ganzen lässt es sich so zusammenfassen, dass in der Dynamik der damaligen Weltereignisse da auch ein Stück weit eine Lücke gefüllt worden ist von den Islamisten, die bis heute leider Gottes, muss man sagen, sich ja auch in der Region expandiert hat, weil erst danach gründeten sich Talibans und Al-Qaidas und Islamischer Staat und Hamas und Co.
Wie du sagst, es war die erste ihrer Art. Man hatte ja noch kein Vorbild. Also im Sinne von, es gab keine Blaupause, wo man sah, wenn die an die Macht kommen, passiert Folgendes. Es waren ja wahrscheinlich auch in diesen linken Gruppierungen nicht nur deine Mutter, sondern viele andere Frauen auch dabei. Denn ich habe mit diesem Khomeini-Umsturz, um es mal neutral zu sagen, da habe ich gar keine Frauen mit verbunden. Dass an dieser Revolution, an diesem Umsturz des Schahs Frauen beteiligt waren, weil es so stark dann direkt auf Khomeini fokussiert war. Aber das war ja nicht.
Viele Frauen beteiligt, eben, die diesen linken Gruppierungen angehört haben. Ja. Aber was interessant ist, Khomeini ist im Februar 1979 zurückgekommen und hat die Islamische Republik Iran ausgerufen. Und dann fingen ja langsam auch schon die ersten Repressalien gegen Frauen an. Auf einmal heißt es jetzt, zieht ihr alle Kopftücher an. Und am 8. März 1979, also ein Monat nachdem das passiert ist, sind Millionen Frauen, Millionen in Teheran auf die Straßen gegangen mit dem Slogan, wir haben keine Revolution gemacht, um rückständig zu werden. Ja. Das heißt, da fingen meines Erachtens die ersten feministischen Kämpfe der Iranerinnen statt, bereits einen Monat nachdem ausgerufen worden ist. Also der Widerstand war da direkt da. Niemand wollte eine Islamische Republik Iran.
Das heißt, die Leute haben sich dann arrangiert oder sind viele einfach ins Exil gegangen? Von den Linken, weil wenn ihnen Repressalien drohen, dann bleibt man ja besser nicht dort.
Also in den 80er Jahren war es, wie gesagt, eine ganz große Repressionswelle und Hinrichtungswelle. Das heißt, wer nicht auf den Straßen getötet wurde, wer nicht hingerichtet worden ist, hat viele Jahre Haft erleiden müssen. Viele sind passiv geworden, die dann auch eine gewisse, das muss man ja auch überlegen, Depression tritt ja dann ein, wenn du eine Revolution gemacht hast und dann erkennst, dass du von einem Schlangenloch in eine Drachengrube gefallen bist. Und viele sind natürlich ins Exil gegangen, selbstverständlich. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns die letzten 45 Jahre anschauen, waren es immer wieder die iranische Bevölkerung, die sich aufgelehnt hat, trotz all dieser Repressalien. Also erst hat sich Khomeini in den 80ern von der Opposition entledigt. Anfang der 90er Jahre gab es die sogenannten Kettenmorde. Da wurden im Auftrag des iranischen Geheimdienstes im Iran sämtliche Künstler und Kulturschaffende und bekannte Persönlichkeiten in ihren Häusern ermordet. Dann gab es zu dem Zeitpunkt unfassbar viele Operationen außerhalb Irans. Beispiel 1992 das sogenannte Mykonos-Attentat in Berlin, als Oppositionelle der kurdischen iranischen Bewegung in diesem Mykonos-Restaurant auf Befehl des iranischen Geheimdienstes ermordet worden sind. Es kam in Wien zu Attentaten, in Bonn zu Attentaten, in der Schweiz zu Attentaten. und so weiter und so fort. Und ab den 90ern, Mitte 90er, fingen aber die Menschen immer wieder an, in regelmäßigen Abständen aufzustehen. 1999 waren es die bekannten Studentenproteste, die landesweit anhielten. Wir hatten, ich gehe jetzt auf einige Beispiele nur ein, es gibt zig mehr Beispiele, aber das sind so die großen. Es gab 2009 die große grüne Bewegung, und zwar wegen dem Wahlbetrug, der scheinbar damals stattgefunden hat. Mahmoud Ahmadinejad ist wieder gewählt worden, obwohl die Menschen der Meinung waren, das kann nicht sein. Sein Gegenspieler war Mousavi. Und es kam zu dieser grünen Bewegung unter dem Titel Where is my vote? Millionen Menschen sind zu dem Zeitpunkt auf die Straßen gegangen. Brutale Niederschlagung der Proteste. 2019 die Novemberproteste, die blutigen Novemberproteste, als binnen 3 Tagen 1500 Menschen auf den Straßen umgebracht worden sind. Und. Das heißt, wir sehen immer wieder Repression, Unterdrückung, Niederschlagung, aber ein Volk, das auch bereit ist, den letzten Preis dafür zu zahlen, weil sie die Korruption, die Armut, die mafiösen Zustände, die Unterdrückung der Frau, die Unterdrückung der Minderheiten für das Tanzen auf den Straßen und das Singen und Fahrradfahren. Frauen dürfen nicht singen und dürfen nicht Fahrrad fahren.
Mariam, du hast noch einen zweiten Musikwunsch mitgebracht.
Bella Ciao. Ich habe mich für Bella Ciao entschieden, weil das tatsächlich auch ein sehr revolutionärer Song ist, der auch mittlerweile ins Farsi, ins Iranische übersetzt worden ist und der sehr oft gesungen wird, wenn jemand aus dem Gefängnis freigelassen wird. Und warum ich mich aber für die italienische Version entschieden habe, meine Mutter hat in Florenz studiert. Sie ist ja auch im Frauentrakt des ewigen Gefängnisses. Und sie ist diejenige, wenn eine Frau freigelassen wird, wird dieses Lied angesungen. Und meine Mutter singt immer die italienische Strophe, weil nur sie das kann, weil sie halt in Italien war. Und deswegen habe ich mich für diesen Song entschieden.
Mein toller Gast heute ist Mariam Klaren von Hawa Help. Du bist Kölnerin und bevor du Aktivistin wurdest, warst du Journalistin oder was hast du gemacht?
Nee, ich war Marketingmanagerin mein Leben lang. Also ich war in der freien Marktwirtschaft, habe Marketingkampagnen entwickelt und mit der Verhaftung meiner Mutter und spätestens seit den Frau-Leben-Freiheit-Protesten habe ich mich entschieden, mein gesamtes Arbeitsleben auch der Vermarktung von Menschenrechten, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, zu widmen. Und somit fand zusammen, was zusammengehört, Hawa Help und ich sind dann miteinander verschmolzen und ich bin sehr froh, Teil des Teams zu sein.
Aber davon kannst du nicht leben, oder?
Doch, ich bin Angestellte bei Hawa Help und natürlich ist die freie Marktwirtschaft etwas anderes, aber am Ende des Tages ist es nicht das, was einen antreibt, wenn man diese Arbeit macht. Tatsächlich bin ich froh, dass es NGOs gibt, die sich diesem Thema widmen und die Strukturen schaffen, wo man in so einem Arbeitsumfeld auch leben kann und arbeiten kann, wenn ich mir rausnehmen darf. Selbstverständlich leben wir von Spenden und Fördergeldern. Das heißt, wenn ihr gerade Mitleid habt mit uns, könnt ihr gerne auf unsere Homepage gehen, www.hawa.help/spenden. Und wir freuen uns über jeden, der spendet. Und so ist ermöglicht, dass wir alle diese Arbeit 24 Stunden ausführen dürfen.
Eine sehr wichtige Arbeit und ich bin sehr beeindruckt, aber ich bin vor allen Dingen auch beeindruckt, wie fröhlich du bist, weil das ja ziemlich schreckliche Themen sind. Mir ist schon ganz anders nur vom Zuhören. Hier, Europa hat sehr wenig gemacht, oder?
Absolut. Also das ist ja auch im Prinzip ein Stück weit den Kampf, den wir jeden Tag zu kämpfen haben, nämlich dafür zu sorgen, dass weiterhin geschaut wird, dass das nicht nur Zahlen sind, dass ein Regime, das Krieg gegen seine eigene Bevölkerung führt, nicht hofiert werden darf, nicht den Vorsitz des UN-Frauenrechtssozialforums haben darf, nicht der größte Handelspartner Deutschlands innerhalb der EU sein darf. Das sind Dinge, wo wir einfach wie so Mikrofone fungieren müssen, weil tatsächlich, wie du sagst, sehr wenig getan worden ist. Eine Sache, die ich löblich an der Stelle erwähnen muss, ist, dass auf Drängen und Antrag Deutschlands und Island 2022 nach der Niederschlagung der Frau-Leben-Freiheit-Proteste eine sogenannte Sonderkommission der Vereinten Nationen, die sogenannte UN-Fact-Finding-Mission gegründet worden ist, die die Menschenrechtsverletzungen untersucht, ein unabhängiges Team, die im März 24 vor einiger Zeit nach einem Jahr Recherche, und sie kriegen keinen Zugang seitens der Islamischen Republik, rein Zeugenaussagen und Informationen, die sie sich gesammelt haben, zu der Erkenntnis gekommen sind, dass im Iran Verbrechen gegen die Menschlichkeit stattfindet. Das war ein sehr, sehr großer Gewinn, weil, ja, es sagen wir seit Jahren, aber es ist was anderes, wenn das von einer unabhängigen Kommission der UN festgestellt wird. Das bietet auch eine unfassbar starke Grundlage für juristische Schritte, die man einleiten kann. Zum Beispiel gibt es so etwas wie Weltrechtsprinzip, das heißt, jene, die verantwortlich sind für diese Menschenrechtsverbrechen, die ja nun jetzt dokumentiert sind öffentlich, können in gewissen Ländern verhaftet werden, so wie IS-Rückkehrer zum Beispiel jetzt hier verhaftet werden. Das war ein sehr, sehr großer Gewinn, das muss ich wirklich sagen. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, da hört es auch auf. Ja. Sonst ist nichts passiert. Es gibt immer mal wieder symbolische Sanktionchen. Das reicht uns nicht. Der Apparat, der für diese Menschenrechtsverletzung im Iran zuständig ist, die sogenannte Islamische Revolutionsgarde, muss auf die EU-Terrorliste gesetzt werden. Juristische Grundlagen gibt es dafür. Es ist der politische Wille nicht da. Es muss ein bundesweites Abschiebeshop in den Iran geben. Es müssen humanitäre Visen für jene im Iran, die in Gefahr sind, ausgestellt werden. Es müssen deutsche Staatsbürger aus dem Iran rausgeholt werden, die dort inhaftiert sind. Wie meine Mutter, die seit bald 4 Jahren im Iran als politische Geisel festgehalten wird. Sie wird 70 dieses Jahr im August. Und die deutsche Bundesregierung ist in der Pflicht, alles in seiner Macht Stehende zu tun. Und das tut sie meines Erachtens nicht, dass meine Mutter wieder nach Hause kommen kann. Und das sind alles so Faktoren, die wir Aktivistinnen, NGOs und Expertinnen auch ein Stück weit vorwerfen und sagen, ihr habt Mittel in der Hand, aber der politische Wille ist nicht da. Das heißt, unsere Aufgabe als Hava-Help, als Aktivistinnen ist es zum einen, durch gezielte Arbeit eine Wende dieser Iran-Politik herbeizuführen. Und es ist frustrierend, es dauert, aber man muss geduldig sein. Und auf der anderen Seite aber den Menschen, die von diesen Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, den größtmöglichsten Schutz zu bieten, Öffentlichkeit zu schaffen und ihnen Plattformen zu geben, wo sie ihre Geschichten erzählen können.
Ist denn der große Grund für Deutschland nicht aktiv zu sein Öl oder ist es einfach diese Angst, sich mit dem Iran anzulegen? Oder sagen die, solange die nicht gegen uns sind, lassen wir sie machen? Also es ist ja bestürzend.
Du hast es gerade schon richtig gesagt. Ich habe jetzt sehr viel darüber erzählt, wie Krieg gegen die eigene Bevölkerung im Land geführt wird. Aber die Islamische Republik ist auch ein großer Aggressor innerhalb der gesamten Region, sorgt für Destabilisierung der Region durch seine Proxys, die Houthis im Jemen, Hezbollah im Libanon und Hamas im Gaza. Es beliefert Putin mit Drohnen, die eingesetzt werden gegen die Ukraine und. Und wir sehen auf der anderen Seite eine absolute Arbeitsverweigerung, wenn ich es jetzt mal ein wenig polemisch formulieren will, seitens der westlichen Regierungen. Der Grund, der immer wieder aufkommt, ist das sogenannte Atomabkommen. Der Iran reichert Uran an. Das Regime könnte in naher Zukunft eine Atombombe bauen. Die europäischen Länder, USA, erhoffen sich mit einem sogenannten Atomabkommen, dem JCPOA, so heißt das, wo der Iran seine Uraneinreicherung einschränken würde und hingegen Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden würden. Ganz vereinfacht jetzt dargestellt, erhofft sich der Westen, eine Atombombe verhindern zu können. Das ist unfassbar naiv und utopisch, weil zum einen stehen seit genau 2 Jahren die Verhandlungen still. Das Regime reichert Uran immer weiter an und immer weiter an, erlaubt der internationalen Atomenergiebehörde teilweise keinen Zugang oder immer sehr begrenzten Zugang. Das heißt, ich frage mich wirklich, an was haltet ihr denn da fest? Was denkt ihr denn, wie ihr mit einem Regime, das Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt, das 20.000 politische Gefangene hat, das von einem Führer geführt wird, dessen Staats Doktrin, Raison, die Vernichtung Israels ist und die Unterdrückung der Frau, Was denkt ihr denn erzielen zu können mit so einem Deal und deswegen diese Appeasement-Politik zu fahren, ausgetragen auf dem Rücken der Menschen im Iran, ausgetragen auf dem Rücken meiner Mutter? Das ist etwas, was ich Ihnen sehr vorwerfe.
Was ihr macht, ist total wichtig, aber das sind ja auch kleine Sachen. Wenn jetzt die Hinrichtung von Too Much verhindert werden kann, das ist super toll, aber das Regime ist weiter fest im Sattel. Da ist ja überhaupt keine Aussicht. Das ist ja eigentlich furchtbar frustrierend. Ja.
Wenn man Kontakt mit den Iranerinnen und Iranern im Land hat, wenn man die Bilder sieht, wie sie mutig auf den Straßen sind, wenn man ihre Forderungen hört, wenn man sieht, wie sich sogar politische Gefangene organisieren, bin ich wirklich nicht frustriert und weiß, dass wir eines Tages gewinnen werden. Es wäre naiv zu denken, morgen oder übermorgen, weil das Regime sitzt fest im Sattel. Aber ich bin der festen Überzeugung, das Team im Land, ich nenne es Team, ich meine damit die iranische Bevölkerung, gekoppelt mit der Unterstützung des Teams im Ausland, was wir sind, kann irgendwann den richtigen Moment erreichen, wo dieses Regime vielleicht auch von innen implodieren wird. Man darf auch nicht vergessen, wie viele verschiedene Mächte in so einer Diktatur an der Macht sind. Wir haben die Revolutionsgardisten, wir haben den Geheimdienst, wir haben die Mullahs, die Geistlichen, wir haben die Regierung. Also es ist wirklich eine sehr komplexe Staatsstruktur, die dort herrscht.
Das heißt, daher, da könnte es innerpolitische Machtkämpfe geben, dass die sich gegenseitig selber ausschalten.
Ja. Das kann auch passieren, ne? Und ich glaube daran, an die Solidarität, die internationale Solidarität, an die Macht der Massen. Die Fridays for Futures Deutschland haben letztes Jahr eine Patenschaft übernommen für inhaftierte Klimaaktivisten und Umweltschützer, weil Klimaschutz ist ein Verbrechen im Iran. Oh, okay. Und ja, nicht nur das, die Journalistinnen, die den Tod von Jina Mahsa Amini veröffentlicht haben, sind inhaftiert. Die Friedensnobelpreisträgerin, die aktuelle, ist im Iran mit meiner Mutter zusammen in einer Zelle.
Das, ach, wie nett.
Darf man auch an der Stelle nicht vergessen. Ja, ja. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, als dieses Jahr beim Klimastreik, beim Globalen, die Fridays for Futures zu Tausenden in Berlin auf den Straßen waren und alle die Bilder der inhaftierten iranischen Umweltschützer in der Hand hielten und riefen für Freiheit für alle politischen Gefangenen im Iran, sind das die Momente, die mir Gänsehaut verschaffen, weil ich einfach sehe, deren Stimme ist bei der Umweltbewegung Deutschlands angekommen. Wenn ich sehe, dass eine Bundestagsdebatte im Bundestag, das eigentlich um Sanktionen gegen das Regime geht, was ich auch befürworte, ausartet in Anführungsstrichen, dass fast jeder Parlamentarier, der dort spricht, seinen politischen Paten erwähnt, die über die Menschenrechtsverbrechen spricht. Das sind die Momente, wo ich das Gefühl habe, an irgendeiner Stelle fruchtet auch unsere Arbeit. Von daher, nein, ich bin nicht frustriert, ich bin voller Hoffnung. Und freue mich, Gerti, wenn es soweit ist, lade ich dich in den Iran ein und dann fahren wir da gemeinsam hin.
Das machen wir. Ich würde sagen, wir verabreden uns in 3 Monaten und dann sprechen wir wieder, denn ich wollte natürlich auch mit dir noch über die Situation von Frauen, vor allem diese mutigen Frauen in Iran, die auf die Straße gehen und kein Kopftuch tragen. Und jetzt heißt es ja wieder, die Sittenpolizei, oder wie die heißt, soll verschärft kontrollieren. Ja. Aber da reden wir ein anderes Mal drüber. Wir sagen nochmal eure Webseite.
www.havar.help. Da könnt ihr uns unterstützen. Ihr könnt aber auch auf unserer Website unsere Projekte euch anschauen. Wir sind auch auf Instagram, auf X, ehemals Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook und wir freuen uns über jeden, der unsere Arbeit unterstützt.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Mariam. Vielen Dank. Alles Gute für euch und alles Gute deiner Mutter.
Dankeschön.